Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Für euch alle vor einem Moment der Stille. Vielen Dank.
Ganze Stadien ehren die Toten von Hanau, in Bremen wie in Freiburg. Der zigtausendfache Widerstand heute gegen Rassismus. Leider hat dieser Respekt nicht überall gehalten. Dazu kommen wir später noch im Sport. Die Themen des Tages, zu denen ich Sie herzlich begrüße, werden nämlich heute zuallererst von einer Partei bestimmt. Der CDU, in der das U zurzeit für eine steht, nämlich für Uneinigkeit. Aus Sicht der CDU im Bund hat die CDU in Thüringen gleich dreimal gegen die Regeln verstoßen. Zuerst wollte sie mit den Linken kooperieren und wurde zurückgepfiffen. Dann diese gemeinsame Sache mit der AfD, was die Bundesvorsitzende der CDU zu Fall gebracht hat. Und nun wieder die Linke. Gestern hat die CDU in Erfurt zugestimmt, Bodo Ramelow doch mitzuwählen zum Ministerpräsidenten, damit Thüringen endlich wieder eine Regierung bekommt. Nur scheinen stabile Verhältnisse in Thüringen die Union im Bund aus dem Gleichgewicht zu bringen. Der Protest kam kurz nach dem Kompromiss. Michael Stempfle.
CDU-Bundestagsabgeordnete in ihren Wahlkreisen. Auch am Samstagabend keine ruhige Minute. Ständig neue Nachrichten. Sollen die Parteifreunde in Thüringen einen Linken zum Ministerpräsidenten wählen? Ein Nein aus Baden-Württemberg.
Ich respektiere, dass für die Kollegen vor Ort, die aus dieser Situation das Beste machen müssen, natürlich die Dinge sehr viel schwieriger sind, als wenn man sie aus der Distanz einordnet. Aber gerade wenn man die Geschehnisse in Thüringen in den letzten 4 Wochen sich anschaut, ist, glaube ich, ganz besonders deutlich und ganz besonders wichtig, dass wir als Union klare Kante zeigen.
Dabei hatte sich die CDU in Thüringen gestern mit der Linkspartei schon auf einen Kompromiss geeinigt. Demnach hätte Bodo Ramelow Anfang März zum Ministerpräsidenten gewählt werden sollen, mit Unterstützung der CDU, dann im April nächsten Jahres Neuwahlen. Das Ziel des Verhandlungsführers der Thüringer CDU, Stabilität in einer Ausnahmesituation.
Was wir nicht zulassen dürfen, ist, dass es auf unseren Straßen, in den Gesprächen, in den Auseinandersetzungen zu einer Spaltung in unserem Freistaat kommt. Weil dafür ist Thüringen ein zu stolzes Bundesland und die Bürger lieben ihr Land und wollen es, dass es aus den Medien mit schlechten Schlagzeilen herauskommt.
Der Knackpunkt? Bodo Ramelow will bei der geplanten Ministerpräsidentenwahl im ersten Wahlgang gewählt werden. Mit absoluter Mehrheit, also auch mit Stimmen der CDU. Eine einfache Mehrheit im dritten Wahlgang, bei Enthaltung der CDU, will Ramelow nicht. Die Sorge, wieder Tricksereien der AfD im dritten Wahlgang. Jetzt grätscht der CDU-Generalsekretär dazwischen. Die Botschaft aus Berlin? Enthaltung okay, aber keine Stimmen der CDU für Ramelow. Der Kompromiss in Gefahr.
Es geht hier um nicht weniger als um die Glaubwürdigkeit der CDU Deutschlands insgesamt. Es geht hier um Grundüberzeugung und um Grundwerte und nicht um politische Spielchen.
Jetzt auch noch der Wettkampf um den Parteivorsitz. Profilierungsversuche der Bewerber auf Twitter. Jens Spahn lehnt eine Wahl von Bodo Ramelow durch die CDU ab. Und Friedrich Merz sieht die Glaubwürdigkeit der CDU in ganz Deutschland beschädigt. Für die CDU geht es also nicht nur um Thüringen. Allen ist klar, jetzt geht es um die ganz grundsätzliche Ausrichtung der Partei.
Die CDU und ihr Ost-West-Konflikt. Ein Kommentar von Tim Herden vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Die CDU taumelt weiter durch die Thüringen-Krise und scheint völlig neben der Spur. Schuld daran die Berliner Parteispitze. So versuchen ohne Not Parteivize Spahn und Generalsekretär Ziemiak die Erfurter Einigung mit der Linkspartei zu torpedieren, statt die langgesuchte Lösung leise zu akzeptieren. Gelobt sei das Dogma des Unvereinbarkeitsbeschlusses. Spahn bekommt mildernde Umstände. Er muss den harten konservativen Hund heraushängen lassen, wenn er aus dem Schatten von Friedrich Merz treten will. Ziemiak dagegen scheint nochmal Peter Hinzes rote Sockenkampagne aus der Mottenkiste zu holen. Oder lebt er vielleicht sogar noch im Kalten Krieg? Sein Vorgehen riecht schon ein bisschen sehr nach DDR-Zeiten. Die CDU-Zentrale in Berlin entscheidet, die Parteifreunde in Erfurt führen aus. Jedenfalls kann man sich die Sonntagsreden sparen, dass man den Osten besser verstehen müsse und es dort andere demokratische Traditionen gebe. Die West-CDU sagt mal wieder den Ostmitgliedern, wo es lang geht. Und das im 30. Jahr der Einheit. Ziemiak und Spahn fehlt es aber auch an der nötigen Weitsicht. In einem Jahr könnte es in Sachsen-Anhalt genau anders herumkommen. Dann muss vielleicht der CDU-Spitzenkandidat bei der Linken anklopfen und um ihre Stimmen für eine Minderheitsregierung bitten, wenn er nicht von der Gnade der AfD abhängig sein will. Und noch eines sollten die christdemokratischen Moralisten aus Berlin beachten. Auch in Thüringen sind Abgeordnete frei in ihrer Entscheidung. Parteimitgliedschaft und Parteibeschlüsse hin oder her.
Die Meinung von Tim Herden. Die Verwerfungen in Thüringen haben das Zeug, die ganze CDU zu zerlegen. Und sie werden vielleicht auch schon morgen Wirkung zeigen. Denn am Sonntag wählen die Hamburger eine neue Bürgerschaft. Jörg Schönborn ist für uns schon in unserem Wahlstudio in Hamburg. Herr Schönborn, was bedeutet die Führungskrise in der CDU für die Wahl morgen?
Nun, die Hamburger sind ja steife Brisen gewohnt. Insofern kann auch Gegenwind in Berlin eigentlich nicht so überraschend kommen. Wir haben vor allem bei der CDU im Moment ja die Situation, dass eine neue Führung gesucht wird. Da blicken die Hamburger schon sehr skeptisch drauf. 80% sagen, die CDU kümmert sich derzeit mehr um Personen und Ämter als um politische Inhalte. Aber auch mit der SPD, die die Frage ja im Moment gelöst hat, sind die Wählerinnen und Wähler nicht besonders gnädig. Ganze 23% der Hamburger glauben, dass diese neue Führungsspitze für erfolgreiche Wahlergebnisse der SPD sorgen wird. Naja, und dann ist da noch die Frage, was bedeutet Thüringen? Wirbelt auch das möglicherweise die Orientierung der Wählerinnen und Wähler durcheinander? Seit 2 Wochen ist das fast täglich in den Schlagzeilen. Und wir wollten wissen, für wen diese Ereignisse eine sehr große Bedeutung bei der Wahlentscheidung haben. Und der Wert ist dann doch überraschend niedrig. Ganze 8% erklären das. Eine Besonderheit ist uns aufgefallen, nämlich die ehemaligen FDP-Wähler, die jetzt wechseln wollen, sagen zu 20%, Thüringen spielt für mich eine Rolle. Also man merkt, da sind doch verschiedene Parteien, die es mit Gegenwind zu tun haben.
Schauen wir mal genauer auf die Sozialdemokraten. Mit Olaf Scholz hat ja der Erfolgsgarant der Hamburger SPD die Stadt verlassen Richtung Berlin und Bundesregierung. Wie gut sind die Chancen für seinen Nachfolger Peter Tschentscher im Amt bestätigt zu werden?
Es geht ehrlich gesagt nicht nur um Peter Tschentscher als SPD-Regierungschef, sondern, das ist vielen gar nicht klar, Hamburg ist das letzte noch verbleibende rot-grüne Bündnis überhaupt. Das hier ist der Stand von 2015. Da gab es noch 6 und dann fielen sie alle. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, NRW, Niedersachsen, zuletzt Bremen. Also hat Rot-Grün als Koalition die Chance, wiedergewählt zu werden oder verschwindet es von der Bildfläche? Die Aussichten, das kann ich auch heute Abend sagen, sind nicht so schlecht. 66% der Hamburger sind zufrieden mit dem Senat und sie sehen es an der Kurve der letzten 20 Jahre. Das ist fast ein Höchstwert und das hat durchaus auch sehr viel mit der exzellenten wirtschaftlichen Situation in Hamburg zu tun, die die Wählerinnen und Wähler in unserer Umfrage ausdrücklich benannt haben.
Wir berichten hier im ersten Morgenabend ab 5:30 über die Wahl in Hamburg. Danke, Jörg Schönborn, und bis morgen.
Ja, bis morgen.
Aus Stuttgart erreicht uns heute die Meldung, dass auf eine Shisha-Bar geschossen wurde im Ortsteil Hedelfingen. Genauer gesagt auf ein Gebäude, in dem sich auch eine Shisha-Bar befindet. Sie war zum Zeitpunkt des Angriffs geschlossen. Nun ermittelt der Staatsschutz, der immer davor gewarnt hatte, der Täter von Hanau könnte Nachahmer finden. Der Mann, der 10 Menschen das Leben nahm, hatte ganz legal 2 Waffen als aktives Mitglied eines Schützenvereins. Letztes Jahr noch hat die zuständige Behörde geprüft, ob er diese Waffen besitzen darf. Und anscheinend ist niemandem dabei aufgefallen, wie er sich längst munitioniert hatte mit Rassismus und Hass, obwohl er offen darüber gesprochen hat. Sandra Zaschel.
Tobias R., der mutmaßliche Täter aus Hanau, radikalisierte sich im Internet. Ohne rechtsextremes Netzwerk, davon gehen die Behörden aus. Ein Einzelgänger, der glaubte, dass fremde Mächte ihn steuern. Beweise hierfür sollte ihm eine Detektei liefern im vergangenen Jahr.
Er brauchte von uns, unsere Mitarbeiter, BND oder MAD. Oder am besten noch Verfassungsschutz oder am besten noch Frau Merkel. Wir sollten ihm den Kontakt ermöglichen und sollten ihm Telefonnummern geben. Er fing dann auch sofort an und hat mir also seinen Werdegang von Kindesbeinen an erzählt und hat auch Passagen aus diesem Manifest heraus mir vorgelegt.
Seine Verschwörungstheorien schrieb er auch dem Generalbundesanwalt.
Ja, bei meiner Behörde ist im November eine Strafanzeige von ihm eingegangen. Er erstattet dort Strafanzeige gegen eine unbekannte geheimdienstliche Organisation. Und in dieser Strafanzeige bringt er zum Ausdruck, dass es wohl eine solche übergreifende, vielleicht von nationalen Geheimdienstbehörden unabhängige große Organisation gibt, die wohl vieles beherrscht.
Tobias R. schrieb viele Briefe an viele Behörden.
Ich habe den Eindruck, er hat sich auch an Landesstaatsanwaltschaften gewandt und nach meinem Eindruck auch mit hessischen Behörden umfangreichen Schriftverkehr geführt.
Was niemandem auffiel, der Attentäter von Hanau war Sportschütze und besaß Waffen, legal, seit 2013. Genehmigt und registriert bei der zuständigen Kreisbehörde. Wer eine Waffe besitzt, das ist allein Sache der Länder, der Kommunen. Andere Behörden haben darauf keinen Zugriff.
Nach meinem Eindruck gibt es bisher keine Möglichkeit, das zentral abzufragen, sondern es ist jeweils immer eine Frage der beteiligten regionalen Behörden. Ob das so bleiben kann, das ist jetzt natürlich die Frage.
Auch Bundesinnenminister Seehofer hat heute die Waffenbesitzer in den Blick genommen. Er erwägt für sie einen Persönlichkeitstest.
Die Reaktion auf die Morde haben wir zu Beginn gezeigt in den Fußballstadien. Es war aber auch an vielen anderen Orten zu sehen, wie sehr dieser rassistische Angriff die Menschen aufwühlt. Damit beginnt der Nachrichtenüberblick mit Jens Riewer.
In ganz Deutschland sind tausende Menschen gegen Hetze und Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Am Ort des Anschlags selbst in Hanau kamen 6000 Menschen zusammen, um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen und den Angehörigen ihr Mitgefühl auszusprechen. In Italien wächst die Sorge vor einer Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Zuvor waren weitere Infektionen bekannt geworden. Insgesamt sind im Norden des Landes inzwischen mehr als 60 Fälle nachgewiesen, die meisten in der lombardischen Kleinstadt Codogno. 2 Todesfälle älterer Menschen werden mit dem Virus in Verbindung gebracht. In der Region wurden zum Teil Behörden, Schulen und Geschäfte geschlossen. Auch Karnevalsfeste und Sportveranstaltungen sind abgesagt. Die Behörden rätseln noch, wo sich der erste Infizierte in Codogno angesteckt hat. Der erste von 2 Reaktoren des französischen Atomkraftwerks in Fessenheim ist planmäßig abgeschaltet worden. Der mit 43 Jahren älteste französische Meiler soll Ende Juni komplett vom Netz gehen. Fessenheim liegt im Elsass nahe der Grenze zu Deutschland und der Schweiz. Beide Länder hatten jahrelang vergeblich gefordert, das pannenanfällige Werk stillzulegen. Beschäftigte und Anwohner fürchten Arbeitsplatzverluste und protestierten gegen die Abschaltung.
So, jetzt aber zum Sport in der Fußball-Bundesliga. Leipzig hat das Abendspiel gewonnen auf Schalke mit einem satten 5:0, Oskar Gundel.
Ja, und das Interessante daran ist vielleicht, dass der Sieg auch in der Höhe absolut verdient war. Leipzig bleibt den Bayern auf der Spur, genauso wie Dortmund. Der BVB hat eine makellose Woche hingelegt und das gilt ganz besonders für Neuzugang Erling Haaland. Dienstag war er der Matchwinner in der Champions League beim Triumph gegen Paris. Und auch heute war es der Norweger, der den Sieg gegen Werder Bremen besiegelte.
Es ist schon jetzt echte Liebe zwischen Erling Haaland und dem BVB. Er trifft zum 9. Mal im 6. Bundesligaspiel. Das hat zuvor noch keiner geschafft.
Er ist ein Top-Stürmer und ich kann mich da immer nur wiederholen.
Er macht es sehr gut. Er arbeitet auch hart dafür und ich glaube, er hat auch die volle Unterstützung von den Mitspielern.
Doch lange haben sich die Dortmunder schwer getan. Chancen wie diese gibt es zunächst kaum. Denn die abstiegsbedrohten Bremer starten couragiert, mutiger als in den letzten Partien. Kurz nach der Pause. Die Ecke für die Dortmunder bringt die Führung. Dann Axel Sagadou setzt sich durch. Für Werder ist es das 11. Gegentor nach einer Ecke, Liga-Rekord. Gut eine Viertelstunde später ist Erling Haaland dann nicht mehr zu stoppen. Der 19-Jährige zum 2:0 Endstand. Für Werder ist es die 6. Heimpleite in Folge.
So blöd es ist, normalerweise ist man nach 5-6 Spielen weg. Aber ich mache das jetzt hier schon ziemlich lange. Und da bin ich schon froh darüber, dass die Verantwortlichen dieses Vertrauen in mich hatten oder haben.
Florian Kohfeldt darf weitermachen, trotz des Abstiegsplatzes und der 9. Niederlage im 10. Spiel.
Das Spiel Gladbach gegen Hoffenheim fand nicht nur auf dem Rasen, sondern zwischenzeitlich, leider muss man sagen, auch auf der Tribüne statt. Da gab es von Gladbacher Fans Schmähplakate gegen Hoffenheims Dietmar Hopp. Die Partie musste sogar unterbrochen werden. Sportlich gesehen endete das Spiel mit einem Unentschieden, was aus Gladbacher Sicht ziemlich ärgerlich war.
Lange sah es in Mönchengladbach nach dem 9. Heimsieg in Folge aus. Am Ende musste sich die Borussia aber mit einem 1:1 gegen die TSG Hoffenheim begnügen. Die Gladbacher Führung gelang Matthias Ginter schon nach 11 Minuten, sein erstes Saisontor. Nach dem Seitenwechsel hässliche Transparente gegen Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp aus der Gladbacher Fankurve. Nach der Schweigeminute gegen Rassismus vor den Bundesliga-Partien dieses Spieltags ein nicht zu akzeptierender Vorfall, fand auch Gladbach-Manager Max Eberl.
Es kam dieses zweite Plakat mit dem Fadenkreuz, für das ich mich schäme, weil das ist nicht Borussia Mönchengladbach, für die Werte, für die wir einstehen, wie wir als Verein dastehen. Es sind leider 50 dumme Menschen, die uns einen Riesenschaden zugefügt haben.
Anschließend mischte sich der Videoassistent ein, sah das Handspiel von Hoffenheims Benjamin Hübner im eigenen Strafraum. 11 Meter für Gladbach. Alassane Plea verpasst das 2:0, weil Baumann einen ganz starken Tag erwischt. In der Nachspielzeit der Schock für die Borussia. Der eingewechselte Lucas Ribeiro sicherte in seinem ersten Bundesligaspiel einen Punkt für die TSG Hoffenheim. Gladbach lässt im Meisterschaftskampf 2 Punkte liegen.
Und die weiteren Ergebnisse beginnen mit einem Kölle-Alaf. Der FC gewinnt 5:0 in Berlin. Freiburg-Düsseldorf 0:2. Schalke kassiert auch ein 0:5 gegen Leipzig. Bereits gestern besiegte Bayern-Paderborn mit 3:2. Morgen spielt Leverkusen gegen Augsburg und Wolfsburg gegen Mainz. Und abgeschlossen wird der Spieltag erst am Montag mit der Partie Frankfurt gegen Union Berlin. Wir schauen auf die Tabelle. Bayern bleibt Spitzenreiter vor Leipzig und Dortmund. Gladbach auf Platz 4, dahinter Leverkusen und Schalke. Hoffenheim ist Siebter. In der zweiten Hälfte klettert Köln auf Platz 13 in der Abstiegszone. Düsseldorf auf dem Relegationsplatz, dahinter Werder und Paderborn. Bei den Biathlon-Weltmeisterschaften im italienischen Antols durften heute ganz schön viele deutsche Athleten jubeln. Denn in der Staffel reüssierten die Männer und die Frauen.
Die Biathlon-Frauen bejubeln Silber an einem erfolgreichen Staffeltag für den Deutschen Skiverband. Es ist ein spannendes Rennen mit toller Aufholjagd. Nach dem ersten Wechsel noch auf Rang 19 liegend, werden sie zunehmend sicherer. Denise Herrmann vollendet die Arbeit, landet im Ziel auf Platz 2 und sichert die Silbermedaille. Auch die Männer schaffen den Sprung aufs Podium. Lange Zeit kämpfen sie mit Frankreich um den Sieg. Erst beim letzten Schießen patzt Benedikt Doll und muss in die Strafrunde. So siegt Frankreich vor Norwegen und Deutschland.
Überraschende Silbermedaille für die junge Kim Kalicki bei der Bob-Weltmeisterschaft in Altenberg. Die 22-jährige Nachwuchspilotin aus Wiesbaden präsentierte sich mit Anschieberin Kira Lipperheide in allen 4 Läufen nervenstark. Zur Goldmedaille fehlten Kim Kalicki auf der schwierigen Bahn 37 Hundertstel Sekunden. Den Titel gewann zum dritten Mal in ihrer Karriere die Amerikanerin Kaylee Humphries. Olympiasiegerin Mariama Jamanka verpasste Bronze als Vierte um 14 Hundertstel Sekunden. Die Berlinerin hatte im abschließenden Lauf zunächst ihr Lenkseil nicht zu fassen bekommen.
Ja, und nicht zu fassen wäre auch ein Lottogewinn. Hier sind die Lottozahlen von heute. Sie lauten 6, 11, 21, 24, 31, 32. Die Superzahl ist die 0. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Und weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Der Straßenkarneval geht jetzt so richtig los. Und ausgerechnet jetzt sieht Carsten Schwanke einen neuen Sturm aufziehen. So heftig wie Sabine vor 2 Wochen?
So heftig wird es wohl nicht, aber wir haben praktisch hier im Wochenrhythmus immer sonntags einen neuen Sturm bei uns und morgen überquert uns ein neues kleines Sturmtief. Wir können das hier mal anhand unseres Wettervorschaufilms zeigen. Wir beginnen in der Nacht und lassen ihn mal laufen bis morgen früh 11.11 Uhr sozusagen. Und wir sehen, dass morgen im Verlauf des Vormittags hier im Westen Deutschlands immer dickerer Regen hereinzieht, vor allem ins Rheinland nach Nordrhein-Westfalen. Und da kann man dieses Sturmtief praktisch schon einzeichnen. Das Tiefdruckzentrum liegt zu der Uhrzeit um 11 Uhr etwa an der Grenze Nordrhein-Westfalen-Niedersachsen. Hier ist die Warmfront, da kommt die Kaltfront. Und genau hinter dieser Warmfront mit diesem Hauptregen kommt auch der erste Schwung an Sturmböen heran. Windgeschwindigkeiten hier dann morgen Vormittag in Nordrhein-Westfalen 70 bis 80 Kilometer pro Stunde. Jetzt lassen wir das Ganze weiterlaufen, denn der Regen mit diesem kleinen Tiefdruckgebiet bewegt sich weiter zum Nachmittag hin in Richtung Thüringen und Sachsen. Nachmittags um 15 Uhr liegt dann das Sturmtiefzentrum etwa in der Leipziger Tieflandsbucht, genau hier an diesem Punkt. Wir haben hier wiederum am Anfang die Warmfront, dahinter dieses schmale blaue Band, die Kaltfront. Und dann werden wir vor allem entlang der Kaltfront und das vor allem auch in den Mittelgebirgen noch höhere Windgeschwindigkeiten bekommen. Und wir rechnen mit Stärke 10 bis möglicherweise 12, also das, was hier rot eingefärbt ist, 90 bis 120 Kilometer pro Stunde auf den höchsten Bergen im Harz, im Schwarzwald, sind auch deutlich mehr als 120 Kilometer pro Stunde möglich. Auf jeden Fall wird es morgen windig. Das Wetter dazu nochmal in der klassischen Ansicht. Im Verlaufe der Nacht kommen hier aus Westen langsam immer mehr Regenwolken heran, der stärkere Regen dann mit örtlicher Überflutungsgefahr, vor allem im Ruhrgebiet, in kleineren Bächen und Flüssen, dann morgen Vormittag hier. Das Ganze bewegt sich dann tagsüber weiter mit den Sturmböen und rutscht am Abend in Richtung Süden Deutschlands. Dann lockert es aus Nordwesten heraus aus. Die Temperaturen liegen morgen früh bei rund 4 bis 9 Grad. Tagsüber wird es dort, wo es windig ist, in der Mitte und im Süden warm mit 11 bis 17 Grad. Zum Schluss noch kurz die Aussichten. 18 Grad werden übermorgen erreicht, am Montag und am Dienstag wird es aus Nordwesten allmählich kühler.
Vielen Dank, Carsten. Dankeschön, da ist er. Schönen Abend noch. Und wir verabschieden uns auch und reichen Sie weiter an das Wort zum Sonntag, das sich heute mit dem Anschlag in Hanau befasst. Und die Tagesthemen gibt es schon morgen nach dem Tatort, 9:45 mit den Resultaten der Hamburg-Wahl. Ihnen einen guten Start in die Woche. Wochenende, nicht Woche.